Von dem deutschen Philosophen Friedrich Hegel wird folgendes Zitat immer wieder auch erwähnt. Ich gebe es hier gekürzt wieder. Was die Geschichte lehrt, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und danach gehandelt haben. Wir wollen im ersten Teil dieser Stunde eine Zeitreise machen. Ungefähr über 650 Jahre. Ja, ahnt schon, dass wir da nicht viel Zeit haben. Es werden also immer nur Punktlandungen sein. Und wir werden versuchen, das Volk Gottes zu beobachten in dieser Zeit. Uns einen Eindruck zu verschaffen von dem, was sie getan, was sie erlebt und vor allen Dingen, was sie an Gottesdienst so getan haben. Und wir wollen versuchen, auch wenn Friedrich Hegel das so schreibt, dass man in aller Regel nichts aus der Geschichte lernt, vielleicht für uns doch etwas abzuleiten, dass wir das für uns zum Nutzen sein kann. Wir starten also in einer Zeit, kann man nicht ganz genau sagen, ungefähr 1400 bis 1280 vor Christus. Und ich lese uns einen kurzen Text, der uns da ein bisschen mitnimmt in diese Zeit. Der steht im 2. Mose 19, dort ab Vers 1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und das ist übrigens der Berg Sinai hier. Und ich gebe zu bedenken, der Mose war 80, als er da hinauf musste. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlersflügeln zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Also das Volk Gottes war unterwegs. Es war ausgezogen aus Ägypten, aus dem Land der Unterdrückung, der Knechte des wahren Gottes. Aus dem Land der falschen Götter. Die eigentlich teuflische Abgötter waren. Ein paar wenige von denen habe ich euch hier mal mitgebracht. Aus dem Land der Lüge, dem Land der widergöttlichen Machthaber. Ungefähr 2 Monate war das Volk gerade mal frei, als sie an diesem Berg Sinai ankamen, den wir vorhin gesehen haben. Gott hat sie dort aufgefordert, seid heilig. Das heißt, seid abgesondert von den anderen. Macht nicht mit, was die anderen machen. Mir gehört die ganze Erde und ihr sollt auch mir gehören. Das Volk war ohne einen nassen Fuß durchs Meer gezogen. Sie hatten einige Wunder erlebt. Und ich glaube, das, was am meisten Eindruck machte bei ihnen, ich kann mir das jedenfalls so vorstellen, das war diese geheimnisvolle Säule aus Wolke und in der Nacht aus Feuer, die sowohl vor dem Volk als auch hinter dem Volk war, Je nachdem, wie es nötig war, wenn die Feinde von hinten kamen, dann war die Säule hinten. Wenn der Weg nicht klar war, dann war die Säule vorn. Diese Wolkensäule war das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Gott selber war bei seinem Volk in jeder Situation angemessen, hilfreich, so dass er es immer wieder auch behütet hat, das Volk. Psalm 121 lesen wir: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft, noch schlummert der Hüter Israels. Er war unterwegs mit ihnen. So wie ein bewahrender Schirm. Ihr seht die grüne Schrift. Er war zwar nur als eine Säule sichtbar, aber er war für jede Situation in der richtigen, angemessenen Art als Schutz und als Hilfe da. Der Schöpfer der Welt, der Besitzer der Welt, gegenwärtig in jedem Moment. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, was das bedeutet. Welche Sicherheit das geben kann. Aber auch welches Glück. Und ich will uns eine Kostprobe lesen. 2. Mose 14, Vers 24. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Da gab es keine Probleme, ihr Gott war da. Und nun stand das Volk vor dieser 2300 Meter hohen Gebirgskulisse, die wir vorhin gesehen haben, und machte Halt. Gott hat Mose auf den Berg beordert und dort gibt er ihm das Gesetz. Das Gesetz, das Bedingung sein muss, wenn Gott weiter diesem Volk gegenwärtig so ganz nah sein kann. Wir wollen in dieser Stunde nur den Paragraph 1, also das erste Gebot dieses Gesetzes, bedenken. Das andere müssen wir weglassen, die Zeit ist ohnehin schon zu kurz. Aber ich lese uns wenigstens die Worte Gottes, die dieses Gebot 1 betreffen. 2. Mose 20, Abvers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Durch dieses erste Gebot, diesen klaren Gottesbezug im Gesetz unterschied sich das Volk Israel damals wesentlich von allen anderen Völkern. Es gab kein zweites Volk Gottes auf der Erde. Niemand und nichts reichte an diesen Stand heran. Und ich will uns das gleich an dieser Stelle so sagen, eine intakte Gottesbeziehung ist bis heute einzigartig. Ein Stück Himmel schön jetzt, schön hier auf der Erde. Es war ja klar, Israel würde auf seinem Weg und durch die Wüste, durch bis in das verheißene Land, aber auch auf seinem Weg durch die Zeiten unweigerlich den Götzenkult der Nachbarvölker sehen. Und das Volk wird durch ganz subtile Verführung in Gefahr geraten, dort mitzumachen. Deshalb schärft Gott ihnen noch einmal ein, du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und er verbindet diese Anweisung mit einer wunderbaren Verheißung. Dann wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Das heißt also, niemand wird jung sterben. Meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Ich werde dir den Rücken aller deiner Feinde zukehren und ich werde deine Grenze festsetzen. Denn ich werde die Bewohner des Landes in deine Hand geben, so dass du sie vor dir vertreiben wirst. Und dann kommt's noch einmal. Du sollst mit ihnen und ihren Göttern keinen Bund schließen. Nachzulesen im 2. Mose 23, wer das noch mal in Ruhe nachlesen möchte. Sind das nicht herrliche Zusagen? Wenn Gott geachtet würde in diesem Volk, würde es ihnen unvergleichlich gut gehen. Aber er stellt sich eben auch als ein eifersüchtiger Gott vor. Die Gemeinschaft mit ihm war sehr zerbrechlich. Wir kennen ja den Begriff Eifersucht aus den Beziehungen zwischen Mann und Frau eigentlich eher. Und nun sagt Gott von sich, ich bin eifersüchtig. So wie eine gute Ehe durch einen kurzen Moment der Untreue zerstört wird, wird auch die Gottesbeziehung durch einen kurzen Moment der Untreue zerstört. So können Menschen ihre Verbindung zu Gott ernsthaft aufs Spiel setzen, indem ihnen andere Götter wichtig werden. Gott kündigt in unserem Text mehr als 100 Jahre, also 4 Generationen, Vergeltung an, sollte Israel dieser Verführung erliegen und andere Götter verehren. Warum? Götzendienst ist geistliche Hurerei. Es trifft, es schmerzt Gott tief, wenn wir das tun sollten, wenn sein Volk so etwas tut. Vielleicht hat jemand die Frage, warum ist Gott so konsequent? An anderer Stelle ist er so gnädig und vergibt. Warum? Weil hinter den falschen Göttern der Teufel selber steckt. Weil das Gottes Feind ist, der diese falschen Götter in unser Leben hinein manövriert und versucht, uns dort dafür zu begeistern. Und Gott die Ehre streitig machen will. Und da passt Gott auf. Und da warnt er. Nun, schon als Mose vom Berg Horeb herabsteigt, hört er Lärm im Lager. Und was war der Grund? Er hörte, wie die Israeliten riefen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten rausgeführt haben. Und dann lesen wir, sie standen am nächsten Tag früh auf und opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Ein Bild nur, wie sich ein Maler das vorgestellt hat. Darf sich ja jeder vorstellen unter diesem Text, was er selber denkt. Aber wie weit sind sie weg von dem, was Gott eigentlich von ihnen erwartete und hätte beanspruchen können. Noch bevor das Verbot anderer Götter dem Volk bekannt gemacht wurde, berichtet die Bibel über Israels Götzendienst. Der unnahbare Gott, der geheimnisvolle Gott, war ihnen nicht mehr genug. Sie brauchten etwas Sichtbares. Wie die anderen auch. Die Offenbarungen Gottes verhinderten das goldene Kalb nicht. Wahrscheinlich haben sie am Morgen das Manna gegessen, als sie diese Riten dann im Lauf des Tages vollzogen. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und von kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Und das war immer auch Element des Götzendienstes. Diesen Weg, jetzt macht doch, was ihr wollt, in Klammern, nahmen und nehmen die Menschen bis heute. Sie kosten von der Entartung des Götzendienstes. Sie befriedigen fleischliche Bedürfnisse. Wir haben gelesen, essen, trinken, belustigen. Gemeint sind eher sexuelle Abenteuer. Und sie verwarfen den unsichtbaren Gott. Mose kommt vom Berg und wir lesen, was er feststellt. 2. Mose 32, Vers 25. Als nun Mose vom Berg kam, sah er, dass das Volk zuchtlos war. So schnell ging das. Das Kalb war fertig, ein Götzendienst installiert und die Moral war vergessen. Bis heute ist Zuchtlosigkeit die Folge der Ablehnung Gottes. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott das alles live miterlebt, sieht vom Himmel aus. Da muss man sich fragen, wie wird er reagieren? Und er hat das Ende des Volkes beschlossen. Und wäre nicht Mose gewesen, der ihn daran erinnert hat, was er Abraham versprochen hat, dann wäre das Volk aufgerieben worden. Aber so lesen wir, 2. Mose 32, es gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Trotzdem ist dieser Tag ein Trauertag. Wer nachliest, findet vier Reaktionen von Gott. Erstens, es gab 3000 Tote in Israel wegen dieser Sache. Zweitens, es kam ein nicht näher bezeichnetes Unheil auf sie zu. Und man könnte vielleicht an die Verheißungen von vorhin denken, ja. Keine Frau wird unfruchtbar sein, ein krankes Kind gebären. Niemand wird jung sterben. Es wird keine Krankheit geben in deiner Mitte. Möglicherweise hat Gott an dieser Stelle Abstriche gemacht. Jetzt musste das Volk erleben. wie es ohne ihn weitergeht. Die dritte Folge war, die Wolkensäule zog nicht mehr dauernd mit. Gott betraute jetzt einen Engel mit der Aufgabe, die er vorher selber innehatte. Und die vierte, Gott kündigt den Tag seiner Heimsuchung an. Kann man alles nachlesen, 2. Mose 32 oder 33. Ihr könnt das gerne in Ruhe machen. Wir machen hier nur einen Überflug schnell. Gott sah in die Zukunft. Er wusste, dass das goldene Kalb nur der Anfang war. Den nächsten Stolperstein legte Gott durch Bileams falschen Rat ungefähr 38 Jahre später und in Gestalt der Töchter Moabs in Israels Weg. Wir lesen in 4. Mose 25, und Israel blieb in Schittim, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern, und Israel hängte sich an den Baal Peor. So sieht er aus. Im darauf folgenden Gottesgericht starben 24.000 Leute. Baal ist die älteste bekannte Gottheit in Palästina und Syrien. Er wurde für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Er war ein Fruchtbarkeitsgott. Er war Besitzer bestimmter Orte. Israel könnte ihn sogar schon aus Ägypten gekannt haben. Er wurde auch später dann noch in Ägypten verehrt. Also dort in der ganzen Region verneigte man sich vor diesem Gott, Götzen. Auch als Kriegsgott war der Baal immer wieder aktuell. Gegen Ende der Wüstenwanderung lesen wir, dass Baal auf den Höhen Moabs angebetet wurde. Bileam, Balak. In der Richterzeit gab es dann Altäre für den Baal in Israel. Und bevor Gott Rettung von den Midianitern verschaffte, musste zum Beispiel Gideon erst einmal den falschen Altar, den Altar des Baal, zerstören. Wahrscheinlich landen wir gerade ungefähr um 1200, 1100 unserer Zeit, vor unserer Zeit. Und ich lese aus Richter 6. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Jungstier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste, in der rechten Weise. In Israel war der Gottesdienst vergessen und Baals Altäre und Aschera-Bilder füllten das Land. Die Aschera wurde als Gemahlin des Baal verehrt. Die Bibel nennt sie das Scheusal der Sidonier. Wir werden vielleicht noch einiges davon hören. Der Konflikt zwischen dem wahren Gott und den falschen Göttern spitzte sich durch die Jahrhunderte immer weiter zu. Bis zur Begegnung Elias auf dem Karmel mit den 400 Baalspriestern. Wenn ihr mal den 1. Könige 18 liest, ich habe euch noch ein Bild von der Aschera mitgebracht da. Wenn ihr mal den 1. Könige 18 liest, dann bekommt ihr ungefähr einen Eindruck, wie so ein Götzendienst ablief. Wilde Rufe, rasende Tänze, verzücktes Stammeln, Verletzungen. Sie ritzten sich, bis das Blut über ihre Arme lief. teuflische Praktiken. Eigentlich unglaublich für Gottes Volk. An diesem Tag konnte Elia dem Volk klar machen, dass sie zurückkehren müssen zu ihrem Gott. Und es gelang auch, aber es gab eben wieder viele, viele Tote. Die Verehrung der Aschera war immer wieder verbunden mit kultischer Ausschweifung, mit Prostitution, mit Praktiken, die ich hier nicht erwähnen möchte. 1. Könige 14, Vers 24. Es waren auch Tempelhurer im Land. Sie taten nach allen Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Zu Jeremia. Jeremia schreibt in Kapitel 3, Vers 6, und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia, hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg, unter jeden grünen Baum und hurte dort. Das ist noch nicht alles. Im Volk Israel gab es auf den Dächern der Häuser Altäre, dort betete man Sonne, Mond, Planeten, Sterne, alles Mögliche an. Es gab auch ein richtiges Inventar für diesen Gestirnendienst. Es gab Rosse und Wagen der Sonne. Auch die Verehrung der Venus gehört hierher. Noch etwas anderes. Es gab auch kleine Talismane. Das ist eine Teraphim hier. So Taschengötzen zum Einstecken, wenn man unterwegs mal Hilfe brauchte. Ich formuliere es bewusst so. Das Land war übersät mit Götzendienst. Und die Geschichte der Könige Judas und Israels, ein wechselndes Bauen und Niederreißen der Götzenopferaltäre. Wobei die Zeiten der gottlosen Könige zahlenmäßig überwogen. Wohin Gott auch sah und wann er auch Ausschau hielt. Also räumlich und zeitlich sah er andere Götter überall und ständig. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn Gott auf sein Land sieht und sieht es übersät mit falschen Göttern. Wie muss es ihn geschmerzt haben? Nur einige wenige Könige brachten das Volk mehr oder weniger teilweise immer wieder auf den richtigen Kurs. Da könnte ich ein paar Namen nennen und ich bin froh, dass wir im Laufe unserer Mittwochstunden diese Könige kennenlernen werden. Joas, Jotam, Hiskia, zum Beispiel als Könige von Juda. Aber schon der Sohn des Hiskia trieb den Götzendienst zu einem neuen Höhepunkt. Er opferte seinen eigenen Sohn im Tal Hinnom, dem Moloch. Auch ein Bild. Ich hätte euch auch können ein Bild mitbringen von einer Ausgrabung einer solchen Götzenstatue. Seid froh, dass ich es nicht mitgebracht habe. Ist abscheulich. Jeremia 32, Vers 35. Und sie haben die Höhen des Baal gebaut, die im Tal Ben-Hinnom stehen, um ihre Söhne und ihre Töchter für den Moloch durch das Feuer gehen zu lassen. Was ich nicht geboten habe und was mir nicht in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben sollten. Gottes Urteil hat Gott nie dran gedacht. Josia hat ganze Sache gemacht, hat aufgeräumt im Land. Und wir lesen von ihm, dass er sogar aus dem Tempelraum die Götzenbilder weggeschafft hat. Er befahl aus dem Tempelraum, alle Geräte hinauszubringen, die für den Baal und die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Und die Sonnenwagen verbrannte er mit Feuer. Und der Tempel war dann wieder sauber. Ich habe mir vorgestellt, wie muss es da drin ausgesehen haben? Wie muss es dort zugegangen sein? Zwar können Menschen Gott vergessen, aber das bedeutet doch nicht, dass Gott seine Worte vergisst. Gottes Geduld war auch nach, trotz Josias Aktion zu Ende. Er gab sein Volk in die babylonische Fremdherrschaft für 70 Jahre. Der Abfall von ihm war und ist mit einem Abwenden von seinem Wort, von seinem Willen, neben dem Götzendienst mit Unmoral, mit sozialer Ungerechtigkeit, mit Egoismus und am Ende mit Gottes Gericht verbunden. Das hängt alles zusammen. Und nun musste das Volk Gottes Erziehungswege gehen. In Babylon wurde die größte Göttin Ishtar verehrt. Wir lesen nichts, dass das Volk dort auf diesen Götzendienst sich einließ. Aber später, als der Sohn Gottes in Israel lebte, da beschuldigten sie ihn, sich selbst zu überheben und für Gottes Sohn zu erklären. Und sie lehnten ihn wieder ab. Und Gott reagiert wieder mit einer 40-jährigen Ankündigungsfrist. Danach mussten sie ihr Land noch einmal verlassen. Diesmal nicht nur für 70 Jahre, sondern für rund 1800 Jahre. Unter den Nationen blieb die Verehrung falscher Götter. Ich erinnere an die Artemis in Ephesus. Erinnere an das Jahr 613, als Mohammed den Gott Allah als einzigen predigte und damit auch Sure 10, 68 bis 70, Allah hat keinen Sohn. Schon deshalb kann Allah nicht der gleiche Gott wie unser Gott sein. Und ich lese uns einen Vers aus dem zweiten Johannesbrief. Gerade kürzlich hatten wir den in der Bibelstunde. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wir kommen ans Ende unserer Zeitreise. Und damit zu der Frage, was hat uns das zu sagen heute? Und ich will es mir an der Stelle nicht so einfach machen und die oft genannten Götzen aufzählen jetzt, die da also meistens heißen Hobbys und Handy und Computer und was auch immer so die Schönheiten unserer Zeit sind, die uns interessieren. Ich denke nämlich, das Problem liegt viel tiefer. Paulus schreibt in Philipper 3, dass viele Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ende in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Also Paulus kündigt Leute an, die Feinde Jesu und ihr eigener Gott sind. Auch die wird Gott strafen. An Timotheus schreibt Paulus, woran man solche modernen Ego-Götter erkennen kann. 2. Timotheus 3. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, besonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Vielleicht habt ihr schon Leute gesehen, haben die Handys auf so ein kleines Stativ montiert, halten das so vor sich hin, laufen vor alle möglichen Sehenswürdigkeiten und fotografieren sich dort selbst. Selfie nennt man das. Nun, im Sommer an den Touristenorten ist es schon vom Umfang her irgendwie nicht mehr richtig normal. Es ist ein richtiger Selfie-Wahn, den wir da beobachten dürfen. Und ich bin überhaupt keiner, der jetzt Fotos verurteilt und schon gar keine mit Selbstauslöser. Aber wenn ich mich immer überall fotografieren muss und das dann in alle Welt posten muss, ist das doch ein Zeichen einer gewissen Selbstverliebtheit. Könnt ihr mir da folgen? Falco, der österreichische Popsänger, hat das gesungen in den 90ern. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Egoismus ist in im Moment. Und immer mehr Leute pflichten dem Falco bei. Die Mitmenschen, ihr Befinden, ihre Rechte, ihr Eigentum werden immer unwichtiger, wenn nur meine eigenen Wünsche befriedigt werden. Die Rechtsschutzversicherer und die Gerichte haben genug zu tun. Ich will uns ein praktisches Beispiel sagen. Kürzlich in Chemnitz machte eine Schlagzeile eine Runde. Da lag eine Beschwerde gegen eine freiwillige Feuerwehr vor. Die war in der Nacht mit Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort gefahren. Und der Beschwerdeführer fand das unangemessen. Der fühlte sich nämlich, der musste also seinen Schlaf unterbrechen, das war dem zu laut. Und da hat er sich beschwert und hat gesagt, Blaulicht würde ja auch genügen nachts. Sieht man doch, was müsst ihr denn mit so einem Trara hier rumfahren, dass alle Leute munter werden. Naja, also die Not anderer ist egal, wenn nur meine eigene Ruhe in Ruhe gelassen wird. Ne? Wissenschaftler beobachten in den letzten Jahren eine ganz klare Steigerung des egoistischen Verhaltens. Da gibt es eine Studie der San Diego State University, die zeigt von 1976 bis 2006 bei etwa 17.000 Studenten steigende Narzissmuswerte. Und das ist ein Anzeiger, wie sehr sich die Menschen übermäßig ja krankhaft um sich selber drehen. Ein Narzisst kann nichts Höheres als sich selbst anerkennen. Er ist der Größte, der Schönste. Biblische Prinzipien wie Hingabe, Verzicht, Dienst, Selbstlosigkeit, Enthaltsamkeit sind ganz und gar unmodern. Vielleicht wundert ihr euch manchmal über neue Funktionsbezeichnungen in der Arbeitswelt. Da entsteht oft der Eindruck, dass jeder in irgendeiner Form Chef ist. Also so die Diener, die gibt es nicht mehr. Das ist völlig unmodern. Auch Ehen sind unpopulär. Beziehungen auf Zeit unter der Abmachung, solange es mir gut tut, lösen den alten Grundsatz, bis der Tod uns scheidet, ab. Ansichten und Verhaltensweisen werden radikaler. Plattformen wie Facebook, Instagram fördern selbstdarstellerisches Verhalten. Ich höre jetzt ja auf, die Zeit ist zu kurz. Solches Verhalten ist typisch und vorhergesagt für die letzten Tage. Wer sich selber liebt, der mag keine Kompromisse. Unversöhnlichkeit und Verleumdung sind die besten Mittel, ja nichts vom eigenen Standpunkt aufzugeben. Es sind die Selbstsüchtigen, die nur in sich selbst verliebten Menschen, die in unserer Zeit die Götter aus Holz und Stein ablösen. Mit einer intakten Gottesbeziehung, mit der Verwirklichung von Gottes Gedanken, hat das nichts mehr zu tun. Ich lese uns mal aus Matthäus 22. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir könnten aus der Geschichte lernen, wie Gott reagiert, wenn wir einen falschen Gott, und sei es auch uns selber, anbeten. Erstens, als Eva im Paradies auf die falsche Stimme der Schlange hörte, erlag sie der Lust der Augen und nahm den angekündigten Tod in Kauf. Die Folgen erleben wir bis heute. Zweitens, als Israel in der Wüste seinen Retter verwarf und das Kalb baute, zog sich Gott zurück, ließ einen Engel mitgehen, ging selbst nicht mehr mit. Nachdem Israel drittens im verheißenen Land jahrhundertelang Götzendienst trieb, gab Gott sie für 70 Jahre in die babylonische Fremdherrschaft. Viertens, der Ablehnung des Sohnes Gottes folgte die weltweite Zerstreuung und zum Teil Verfolgung der Juden für mehr als 1800 Jahre. Fünftens, das kommende Gericht wird den Schlusspunkt hinter die Ablehnung Gottes setzen. Er hat noch nie jemand ungestraft gelassen, der dieses Gebot missachtete. Er wird es auch in unserer Zeit nicht anders machen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es droht nicht nur die Vertreibung für 70 oder für 1800 Jahre. Es droht uns die ewige Verdammnis. Deshalb schreibt Johannes in seinem ersten Brief am Ende, so wie ein letztes Wort mit besonderem Gewicht, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Nicht nur vor denen aus Holz und Stein, sondern vielleicht gerade vor denen, die in unserer Zeit so modern sind. Der Selbstsucht und dem Egoismus in jeder nur möglichen Form. Ich will uns helfen, ein wenig nachzudenken. Was könnte Gott vom ersten Platz in deinem Leben verdrängen? Woran hängt dein Herz? Was nimmt dein Interesse gefangen? Wohinein steckst du den Großteil deiner Kraft und deiner Zeit? Was musst du aus dem Weg räumen, damit Gott wieder die erste Stelle gehört? Bring es dem Herrn Jesus im Gebet. Bitte ihn, dein Herz zu bewahren. Und wenn du es nicht lassen kannst, dann hilft nur das, was Israel damals auch geholfen hat. Das radikale Entfernen der Altäre. Also der Gelegenheiten in deinem Leben, das zu tun, was Gott nicht gefällt.